Moin, ihr Sizzler, und herzlich willkommen zum Nice to Meet You Podcast. Ich kann euch sagen, ich sitze hier gerade und gegenüber von mir sitzen drei sehr gut aussehende Männer.
Vielen Dank. Oh.
Zu meiner Rechten sitzt Carsten. Carsten ist Geschäftspartner und Freund von, zu meiner Linken, Axel Schulz, der sich gerade noch einen Socken hochzieht.
Kannst du mir das nochmal übersetzen?
Ist das jetzt ein Stützstrumpf? Oder?
Das ist ein Stützstrumpf. Apropos Stützstrumpf. In der Folge erwarten euch interessante Gespräche. Wir haben unter anderem über Stützstrümpfe gesprochen, aber vor allen Dingen haben wir ein bisschen über Axels Vergangenheit, Thema Boxen, George Foreman gesprochen, aber ganz viel auch über deine ganzen Produkte, denn viele wissen es vielleicht gar nicht, aber Axel hat eine ganz große Range an eigenen Produkten aus dem Lebensmittelbereich, Soßen, Fleischprodukte, Sachen im Glas und so weiter.
Also es wird eine sehr, sehr spannende Folge. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, und wir machen gleich mit deinem Stützstrumpf weiter. Ne?
Okay. Ja, genau.
Also viel Spaß. Wir sind drauf, ne?
Es ist abgefahren. Wir sind seit ganz, ganz, ganz langer Zeit mal wieder zu viert mit vier Mikrofonen unterwegs. Das ist auch sehr anstrengend.
Hier sind vier bezaubernde Menschen.
Sehr anstrengend? Was bist du denn?
Vier Mikrofone sind anstrengend.
Warum? Um das alles zu händeln und zu koppeln oder auseinander zu fummeln?
Nee, weil du ja beim Podcast tendenziell ja darauf achten musst, den anderen aussprechen zu lassen. So. Und wenn man dann so viel ineinander redet, weißt du? Übrigens, nee, wir haben es ja im Intro schon gesagt. Der liebe Axel Schulz ist da, sein Geschäftspartner, der liebe Carsten ist da. Und wir werden heute hoffentlich einen spannenden Podcast miteinander aufnehmen.
Jetzt brauchen wir erstmal gleich ein Taschentuch für dich, ne? Weil so anstrengend ist.
Naja, aber er war schon recht lieb zu uns jetzt. Also
ja,
war
schon
ein nettes Intro. Ne?
Also, ja. Also ich muss auch sagen, ich bin begeistert, dass ihr beiden euch die Zeit nehmt. Wir haben das Treffen aber vorab gemacht. Axel und ich haben ein bisschen telefoniert. Du warst ja schon mal da auch.
Ja, das ich war ja schon öfter da, und du rufst mich ja laufend an und sagst, komm mal gerne wieder. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt ist die beste Möglichkeit, weil mit Carsten könnte ich mal zusammen so einen Podcast machen. Carsten ist bei mir mit in der Firma, ich habe ja so ein Lebensmittelunternehmen mittlerweile, aber da können wir ja gleich reden. Und da hat die Carsten gefragt, ob er da mal Bock hat, mitzukommen.
Ja, gefragt hast du mich nicht. Also du hast einfach gesagt, fahr mal da und da hin oder so. Ich wusste nichts.
Also wie immer.
Ihr habt uns auch fast nicht gefunden heute Morgen, ne? Davon abgesehen.
Ja, mein Navi war irgendwie komisch vom Auto her. Hat mich ganz woanders. Ich war 7 Kilometer weg von hier.
Ja,
Luftlinie, aber ich habe Julian in die Rochen.
Du meinst auch, aber vielleicht lag das auch an den letzten 2-3 Tagen. Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich hat sich das aufs Navi übertragen. Oder ihr seid zu sehr in der Prärie hier. Also ihr versteckt euch ja so ein bisschen, ne?
Ja, wir haben extra Hintereingang.
Genau. Ja. Aber toll hier bei euch.
Voll gut. Ja, wir haben gerade eben schon gedreht auf jeden Fall. Das kann man schon mal festhalten. Wir haben schon mal ein Video produziert. Zusammen?
Den Axel Schulz Burger.
Den leckersten Burger überhaupt.
Du hast es auch richtig gut gemacht. Davon,
na, sag mal, willst du mich verarschen? Ich bin der beste Burgerbrei. Brater, Breter, wie sagt man dazu? Ja. Breter ja nicht, wa?
Nee, du bist Bürgermeister.
Burger. Der Burgermeister. So würde ich das mal stehen lassen.
Ja, voll gut. Ich hab übrigens die Chance genutzt, während wir gedreht haben, habe ich Community-Fragen rausgesucht, denn wir wollen natürlich heute nicht übers Boxen sprechen oder zumindest nur am Rande, sondern von euch beiden so ein bisschen erfahren, was vielleicht ihr gar nicht wisst, wenn ihr diesen Podcast hört. Axel ist seit Jahren sehr erfolgreich als Unternehmer tätig auch, muss man sagen. Und wir haben schon einiges zusammen besprochen und viel gelernt und uns da ausgetauscht. Und wir dachten, wir könnten ja auch die Themen mal so im Podcast anreißen, weil du hast ja viel Berührungspunkte mit Lebensmitteln, vor allen Dingen auch im Grillsegment. Du hast auch Soßen am Start und andere Dinge, und dann haben wir zusammen halt den Burger gegrillt, und in der Zeit habe ich die Community schon mal gefragt, habt ihr Fragen an Axel? Da kamen auch einige schon.
Oh, na los, dann mal ran.
Vielleicht werde ich die reinbauen.
Ran an die Buletten.
Weißt du, was die erste Frage ist, die wirklich ganz oft kommt? Was mit deiner Mütze? Da steht nicht mehr Fackelmann drauf.
Das hat sie abgefackelt. Das ist jetzt seit 4 Jahren abgefackelt, und jetzt habe ich auto.de drauf, und das ist eine Internetplattform, wo man sein Auto kaufen oder verkaufen kann.
Und das
total geil, passt natürlich auch besser zu mir, weil ich so ein harter Typ bin, so ein richtig harter Kerl.
Ja, stimmt.
Merkt man manchmal nicht, wa?
Ja, ne, doch.
Doch schon.
Und das ist so, dass, also ich muss ja sagen, diese Form der Werbung aus Sicht von auto.de ist ja total abgespaced, ne? Also eine Cap, präsenter geht es ja eigentlich gar nicht.
Ja, das gibt ja nicht viele, die ein Cap tragen können zum Ehen und viele, die es machen eben halt. Niki Lauda war einer meiner Cap-Kollegen sozusagen.
Ja.
Und ansonsten fällt mir kaum einer ein, der wirklich so konsequent dann immer mal ein Cap auf hat. Ne?
Ich wollte was sagen, aber, außer TV- und Medienwelt.
Stimmt, aber Niki Lauda fällt
niemand ein.
Ich fühle mich ohne, aber auch nicht wohl, muss ich sagen. Ich trage jetzt so ein Cap seit 1992. Da kam damals Onkel Sam zu mir, das war so eine Klamottenbude, die kennt ihr vielleicht nicht mehr, also so in eurem Alter. Die hatten so Pumperhosen und weiß ich was.
Sportbekleidung, ne?
Sportbekleidung, ja. Und da kamen die beiden Chefs zu mir und haben gesagt, kannst du nicht so ein Cappy aufsetzen? Und ich dachte, nee, kann ich nicht, weil ich habe ja noch Haare gehabt. Und damals sah ich aus wie Ivan Drago aus Rocky, so hochgestellt und blond, ja, ich fand mich richtig geil. Dann sollte ich ein Cappy aufsetzen, haben sie halt gesagt, nee, Cappy setze ich nicht auf. Und dann haben sie irgendwann gesagt, naja, wir würden dir auch Geld zahlen dafür. Habe ich gesagt, oh, andere Thema, aber her mit dem Cappy, wie bezahlt er denn? Und seitdem muss ich sagen, habe ich das dann immer auf und macht einfach Spaß. Also ich trage das immer.
Ich wüsste jetzt auch kein Bild von dir, außer wenn du es mal bei uns abgenommen hast, wo ich sage, du hast die Cappy nicht aufgehabt. Egal wo du bist, im Anzug, ist immer, ne?
Ja, in der Kirche vielleicht oder sowas oder zu einer Beerdigung. Ja, okay. Langsam komme ich ja in dem Alter hin, wo immer mehr Kumpels von mir sterben oder wie auch immer man das sagt, so leider. Und dann auf dem Friedhof mache ich es auch nicht, aber ansonsten mache ich es eigentlich. Also ich klappe das immer auf, hier hört dazu einfach. Ich fühle mich damit aber auch wohl. Mhm. Also muss ich sagen, das ist...
Ja, es steht dir auch. Du bist, du bist so ein Cappy-Typ.
Ja, danke.
Ich nicht.
Was brauchst du?
Ich bin kein Cappy-Typ,
kann ich sagen. Er hat PayPal.
Ja, genau. Das Monetäre machen wir nach dem Podcast.
So, jetzt sollten wir aber vielleicht nochmal erklären, bevor wir die ganze Zeit über deine Cap reden. Jetzt sitzt ja Carsten noch hier. Und vielleicht könnt ihr kurz erklären, wie ihr zueinander steht, damit man das einordnen kann. Weil mit der Cap hast du ja so gesehen erstmal nichts zu tun, oder?
Nee, das ist schon mit der Cap ist ja schon ein bisschen länger her. Ja. Also die Freundschaft oder die Geschäftspartnerschaft zu Axel, das ist ja noch nicht so alt. Das sind ja nur, Axel, ich überlege jetzt gerade, das sind 4,5 Jahre, wo wir zusammenarbeiten.
Ja.
Ist schon eine ganz schöne Zeit.
Ich musste
Carsten überreden, hat sie erst nicht getraut. Muss man ja auch sagen.
Ein bisschen geziert. Also
als kann ich aber auch verstehen, weil ich bin ja immer einer, der gleich nach vorne prescht und und da ist es dann schwierig, weil ich im Lebensmittelbereich, seit 6 Jahren bin. Und dann habe ich irgendwann Carsten kennengelernt, vor 4 Jahren, 4,5 Jahren. Und wir hatten uns dann irgendwann so gut verstanden, innerhalb von so kurzer Zeit, das kann man ja einfach so sagen, dass ich ihn gefragt habe, ob er mich in meinem Unternehmen unterstützt und ob wir das zusammen machen können.
Hast du zumindest gut gemacht, ich habe es dir geglaubt. Also.
Ja, war.
Ich habe mich so einfach ein bisschen geziert. Also uns hat ja mal ein Handelsunternehmen zusammengebracht und haben gesagt, ja, mit Axel Schulz. Und ich so, wie, ein Boxer? Nahrungsmittel mit dem Boxer? Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber wir kannten uns ja auch gar nicht.
Ja.
Ne? Und aber Axel hat ja so eine, ihr kennt ja seine charmante Art auch vom Grillen her. Ja, ne? Also er ist immer sehr nett. Er ist auch überhaupt nicht bestimmend oder so. Ich hatte, glaube ich, gar keine Wahl. Ne? Also, nein, alles gut. Also ich möchte die ganze Zeit auch nicht bereuen. Das war für mich auch so bereichernd. Und
ich glaube auch, Axel, ich bin ja noch hier.
Ja, das bleibt ja noch eine Weile. Ja, wenn du gerade schon davon redest, dass du auf Friedhöfen immer die Kappe absetzt, habe ich ja, oh, jetzt mache ich gerade mal Gedanken. So.
Ja, das stimmt.
Um Gottes Willen noch. Ja, aber das ist krass. Das heißt, also seit 4,5 Jahren arbeitet ihr zusammen und seit 4,5 Jahren unterstützt du Axel beim Thema Lebensmittel, also heißt das Produktentwicklung, auch das Verkaufen, Vertrieb auch, oder machst du noch viel selbst, ne, Axel?
Ja, natürlich machen wir das Hand in Hand mit Carsten. Also Carsten hat ja viel mehr Erfahrung als ich und deswegen versuchen wir das alles zusammen zu steuern und auch die Ausrichtung. Wir sehen uns eigentlich häufiger im Jahr und setzen uns dann zusammen und sagen, was wollen wir neu machen, wo können wir ansetzen, was können wir verbessern. Und das sind einfach Punkte, wo ich wahnsinnig dankbar bin, Carsten zu haben, obwohl er das jetzt hört, finde ich ein bisschen doof.
nein, das ist, ich muss ja sagen, die Schleimernummer ist dann gleich weg. Ich sage mal, wir arbeiten ganz bodenständig zusammen und haben die gleiche Einstellung. Also wenn irgendwelche Sachen da sind, dann wollen wir die gleich bearbeiten, wollen die gleich wegmachen und da sind wir total gleich, ticken da total gleich, ganz witzig. Mhm. Und deswegen funktioniert das eigentlich auch so gut. Also Axel war auch mein einziger Gast zu Corona-Zeiten, wo die schlimme Zeit war. Und Axel auch kein Problem, dann im Bett meiner Jungs zu pennen, sagen wir so. Da seht ihr dann, wie bodenständig er als Typ ist. Und ich glaube, dass...
Aber die Jungs waren nicht da, also Kinder.
Nee, die Jungs waren nicht da und die Jungs sind 20 und 21 und die Freundin der Jungs waren auch nicht da. Also alles gut und alles safe. Also,
dachte, wir haben ja direkt noch ein Thema für einen Zeitungsartikel. Hätte ja sein können.
Oh Gott. Ja, aber krass, ich finde das auf jeden Fall cool und ich finde es auch, also wenn man das mal aus unserer Sicht betrachtet, als wir das erste Mal uns getroffen haben, da kannten wir uns ja quasi gar nicht, also zumindest nicht real. Und jetzt sind wir das zweite Mal hier und man merkt auch immer sofort, wenn man jemanden das zweite Mal sieht, ist eine ganz andere, weil man sich weiß, auf was man sich eingelassen hat.
Ja, du rufst mich ja häufig an. Das ist ja als ob wir ein altes Ehepaar sind.
Ja, wir beide schon.
Gefühlt jeden dritten aber Tag klingelt mein Telefon.
Wir haben tatsächlich regelmäßig Kontakt. Das finde ich immer ganz witzig.
Finde ich aber auch gut, weil manchmal hat man ja einfach so ein, wenn man jemanden kennenlernt, hat man einfach ein gutes Gefühl und denkt so, ja, geil. Und wisst ihr, was ich das Schöne finde jetzt auch bei euch oder bei dir, wo du sagst, Da rufst du nicht an und dann sagst, ach, meldest du dich auch mal wieder, was ist denn los? Sondern gleich so, da ist es gleich wieder lustig und da kann man gleich wieder sagen, Mann, toll, lange nicht, aber was gibt's da Neues oder so. Also keine Vorwürfe, weil sowas mag ich ja überhaupt nicht, weil ich bin ja nun mal viel unterwegs. Und wenn dann irgendjemand sagt, ja, meldest du dich gar nicht mehr, sag ich, du hast auch ein Telefon, ruf mich
an. Das ist
bei uns gar nicht so.
Ja. Aber das finde ich auch gut.
Und das freut mich für euch auch.
Wir sind dem Jungen glücklich im Wege stehen.
Das ist schön. Ich merke diese Harmonie im Raum hier. Also Wahnsinn.
Nö, also.
Ja, sonst wäre heute nicht hier.
Also ich kann auch an der Frage kann ich gleich anschließen. Hier ist nämlich die Frage gestellt haben, die Frage ist gestellt haben.
Genau,
die das Frage ist gestellt. Das ist nicht schlimm, jetzt machen wir dich nervös, wa? Ja, oder war ich dich nervös? Ja,
und zwar ist hier die Frage gestellt worden, wieso tust du dir diese Amateure eigentlich an?
Ja, berechtigt. Ja, kann ich sagen, am Ende des Tages finde ich es halt auch gut, wenn mal andere Leute hier sind. Deswegen ist es auch in Ordnung, dass Axel und Carsten jetzt herkommen. Die war doch an mich gestellt, die
Frage, oder? Genau, ja, natürlich. Die waren
dich gestellt. Oder wie meinst du das jetzt?
Nee, aber wir haben auf jeden Fall vorhin, also guckt euch das Video an, was da entstanden ist. Ich habe noch nie ein Grillvideo gedreht, wo ich nur durchgelacht habe. Da hat es funktioniert.
Du wurdest ja auch nur bloßgestellt und beleidigt.
Ja.
Kann man so sagen.
Nein, aber wir haben Burger Memory gespielt.
Ja, Axels Burger Memory,
ja. Ja, aber du hast echte Nehmer-Qualitäten gezeigt, das muss man sagen. 12 Runden nur auf die Fresse und du hast immer noch gelacht. Ja, genau. Ich fand das super.
Also, habe ich 12 Runden durchhalten?
Geil. Also ich habe hier mal, pass auf, ich habe jetzt mal gucken, was hier kommt. Also ich habe hier zum Beispiel, das finde ich nämlich selber auch sehr, sehr spannend, wenn du mit einem Boxkampf durch warst damals, was war das Erste, was du dir gegönnt hast in Form von Essen, nachdem du wahrscheinlich vorher sehr verzichten musstest?
Nee, ich musste nicht wirklich verzichten. Ich habe mich bewusst ernährt, also beim Boxen oder vor den Kämpfen eben halt. Also ich war nicht McDonald's oder sowas essen, das hat einfach nie gepasst, aber passt nicht.
Wie lange ging so eine Vorbereitung, wenn ich
fragen darf? Ich sag mal, die intensive Vorbereitung, 3 Monate.
3 Monate musstest du exakt jeden Tag nach Plan essen sozusagen?
Wäre günstig.
Okay, krass.
Weil du hast ja natürlich ein Pensum vom Training her, aber der Vorteil war damals zu meinen Zeiten, wenn ich Urlaub hatte, hatten wir trotzdem Trainingsplan. Also die haben nicht abrupt aufgehört und haben gesagt, jetzt gehen wir ja nicht mehr trainieren, sondern haben es immer durchgängig gemacht. Und ich war ja im Schwergewicht und da musste ich zum Glück jetzt essentechnisch nicht wirklich auf was verzichten, weil die Gewichtsklasse einfach offen war. Ich habe so damals 103, 104 Kilo gewogen und die war immer so. Und wo ich mich dann gefreut habe, nach dem Kampf ein schön kaltes Bier.
Das hast du gemacht? Also
ja, natürlich. Bier, also Essen hast du ja kein... Du boxst ja, also der Kampf war ja dann, ich sag mal, gegen 23 Uhr, also 22 Uhr auf Sendung mit RTL. Dann irgendwo die Nationalhymne vorgeplänkelt, wie auch immer. 23 Uhr warst du im Ring, das hat eine Stunde gedauert, wenn ich Glück hatte, wenn ich dir umgefallen bin. Also sonst ging es ein bisschen schneller. Und dann bist du wieder in die Kabine gekommen und warst natürlich ausgepowert und dann saß du erstmal ein kühles Bier.
Schlag.
Also vom Essen her hast du ja keine Lust, das war dann nächsten Morgen der Frühstück wieder.
Ja, okay. Also, glaube ich dir.
Also ein kühles Bier nach dem Kampf, nicht gut.
Ja. Du, ganz ehrlich, ich kann es nachvollziehen, wenn wir ist ja vergleichbar von der Intensität und von der Anstrengung her. Wenn wir jetzt angeln sind, zum Beispiel fünf, sechs Stunden mit dem Boot auf dem Wasser und die hart die großen Fische drillen und dann wieder zurückkommen, noch filetieren, dann gehst du duschen so und danach ein kühles Bier. Das Beste.
Dann erst?
Ja, oder kannst du.
Ich habe immer schon ein Duschbier mit dabei.
Ja, ey, das habe ich gelernt in Norwegen jetzt. Ein Duschbier, es war sowas von großartig.
War das lit?
Ein Duschbier? Kennst du kein Duschbier?
Nee.
Nein?
Okay. Ich werde jetzt dein Leben verändern. Okay, erzähl es.
Du gehst nach dem Sport, nach der Anstrengung oder nach der Sauna, noch besser. Wenn du dann kalt duschen gehst, nimmst du dir mal ein kaltes Bier mit. Das schmeckt doppelt und dreifach gut.
Wobei, ich habe das ja bei der heißen Dusche, habe ich das kalte Bier mit reingenommen. Und die Dusche hatte so eine Sprühfunktion, dass da wie Luft mit aus den Düsen kam und dieses Duschwasser wie so ganz feiner Regen richtig auf dich raufgepustet wurde. Und das richtig heiß und dazu das kalte Bier aus der Dose, das war überragend.
Habt ihr das gemacht?
Oni? Doch, ich schon.
Ja, und beim Fußball? Ja,
genau.
Also beim Fußball, ne?
Trotz fortgeschrittenen Alter spiele ich immer noch Fußball, ja.
Ach geil, ja, dann ist super.
Ja.
Dann kennst du Duschbier.
Duschbier kenne ich auch, ja. Das ist ein schön elitären Zirkel, weil heute gehen ja nicht mal alle duschen, ist ja ein anderes Thema und so weiter. Also, okay. Das sind ja halt 4-5 Leute, also einer hat immer Duschbier in der Tasche. Ein schönes, eiskühles Bier, wow.
Ja, geil.
Super. So muss das.
Wir bitte kennen ja die Duschseife bei dir. Da habe ich mal ein bisschen Angst.
Aber Axel, dein Bier hast du uns auch mal geschickt, das war gut, ne?
Das war sehr gut.
Also, schade, dass es nicht mehr hier ist.
Naja, im Moment nicht hier, aber da kommt ja was Großes auf uns zu. Also wir sind ja am Arbeiten. Das ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag schlafen. Also wir Produkte entwickeln wir weiter. Wir suchen uns Partner, die zu uns passen. Und du musst ja trotzdem immer mit dem Ding oder mit dem Lauf der Zeit gehen, muss man mal so sagen. Und jetzt haben wir da wieder eine ganz neue Richtung eingeschlagen, aber das kommt im nächsten Jahr. Also da wollen wir nicht verraten so richtig.
Nee.
Das wird relativ groß aufgezogen.
Wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Das Gute war, dass wir jetzt endlich mal wieder die Möglichkeiten haben, irgendwo zu möglichen Partnern hinzufahren, uns das Ganze anzuschauen, zu schauen, passt die Chemie untereinander, wir bekommen die Chance, uns das Produktionswerk anzuschauen, wie die arbeiten und so weiter. Das hilft einfach, weil wenn, dann wollen wir auch zu 150% dahinter stehen. Der ganzen Geschichte. Und es ist einfach so, wenn du das dann auch begleitest und den Leuten das Gefühl gibst, ey, wow, die stehen da hinter dem Produkt total dahinter, dann machen die es 10-mal lieber, als wenn wir das nur irgendwie so ein bisschen telefonisch ein paar Mails schreiben und gut ist.
Also man merkt den Kontakt, wenn man mit den Produzenten spricht, aber auch mit den Menschen, die später, ich sag jetzt mal, am Band stehen oder sowas machen.
Das ist genau der Punkt. Also wir sind durchgelaufen, klar. Und auch Jüngere kennen dann Axel noch und so weiter. Dann kommt sofort die Frage, ey, dürfte ich vielleicht ein Foto mit dir machen und so weiter, dann hat das einen ganz anderen Ansatz.
Ja, klar.
Und wenn dann nach ein paar Monaten auf einmal das Ding dann da produziert wird und dann ist das schon richtig cool. Und wir brauchen ja ein bisschen Vorläufe. Ich meine, so ein Produkt ist mal eben nicht so entwickelt und selbst wenn wir auf Sachen aufgreifen, wo wir noch ein bisschen was verändern, man muss ja Verpackungsmittel und alles Mögliche bestellen, ja. Produktion einplanen und so weiter. Deswegen hat Axel schon recht. Also das, was wir jetzt machen, das sind alles Dinge, die irgendwo März, April nächsten Jahres kommen. Mehr verraten wir da auch nicht, aber.
Okay, stark. Aber das heißt auch, dass da, also das ist ja auch eine Sache, die wir zum Beispiel auch immer machen, sehr stark hinterfragen, was passiert da eigentlich in den einzelnen Produktionsschritten, wer macht das?
Das ist das Wichtigste, dass du wirklich voll hinterm Produkt stehst, also als Hersteller. Wir sind ja dann sozusagen Hersteller bzw. Lizenzgeber. Und ich würde nicht einfach nur ein Produkt nehmen, wo ich sage, oh geil, da habe ich eine gute Marge dran. Nee, ich muss sehen, wo wird es gemacht, wer steht dahinter, wer sind die Hersteller, wer sind die Produzenten und so weiter. Dass das wirklich meinen Namen bekommt dann. Das ist mir ganz wichtig.
Naja, Marge im Lebensmittelbereich ist halt eine Nummer, also das ist überhaupt nicht vergleichbar, als wenn du Textilien machst oder sonstige Dinge.
Ja.
Also die Margen im Lebensmittelbereich sind extremst klein nachweislich und das ist jetzt auch nicht gesprochen. Du musst schon eine gewisse Drehzahl haben bei den Produkten. Also
ja, gerade wenn MAD dazu kommt, ist es ja auch nochmal gefährlicher. Ich meine, ich sag mal, ein Bier ist sicherlich ungefährlicher als vielleicht eine Soße, die oder ein Fleischwaren oder so, die nur 3-4 Wochen MRD haben, ne?
Absolut.
Das meine, wir machen ja auch, wenn du es so willst, machen wir eigentlich fast ausschließlich MRD-Produkte. Also unsere Soßen, Marinaden, Gewürze und so weiter. Aber wir achten da auch drauf oder wir versuchen, dass wir immer mindestens ein Jahr Haltbarkeit ab Produktion hinbekommen, sodass wir auch Zeit haben, es überhaupt an Mann zu kriegen. Und wenn er es gekauft hat oder sie es gekauft hat, auch dann noch entsprechend Zeit da ist, es zu verbrauchen. Denn aus meiner Sicht, ja, ist es sonst einfach viel zu gefährlich heutzutage, damit mit MHD groß anzufangen.
Hm. Ja, wir Deutschen lieben ja MHD, sagen wir so, bei uns hat ja selbst so ein Himalaya-Salz MHD.
Richtig, ja, ja.
Stimmt. Das ist ein Paradebeispiel dafür, ja, ne, wo du eigentlich gar kein MHD brauchst, aber du bist behördlich verpflichtet, das genau zu machen. Und
ja. Wie oft ist das bei euch ein Thema, dass ihr sagt, es gibt so Stolpersteine, also vielleicht behördlich, aber auch so von den Vorgaben, wo ihr selber auch merkt, da kommt man ab und zu an der Grenze, oder seid ihr mittlerweile so tief eingespielt, dass ihr sagt, das ist eigentlich bei uns kein Thema, weil wir haben am Anfang so viele, in Anführungsstrichen, Knüppel zwischen die Beine gekriegt, wo wir gemerkt haben, Moment mal, das darfst du nicht, hier musst du drauf achten, das Etikett muss die und die Größe haben und so weiter und so fort. Ist das bei euch auch mal Thema gewesen oder geht da schon alles Hand in Hand? Na gut, du hast halt seit Jahren Erfahrung, ne?
Ja, also wie du siehst an meinen grauen Schläfen, sagen wir so, die sind ja in den letzten 4 Jahren gekommen. Nein, ich habe 30 Jahre bin ich schon im Lebensmittelbereich tätig und dann, klar, ich habe das ja auch nicht alles von Anfang an gewusst, aber wenn du dann schon so 2, 3 bekanntere Stationen gehabt hast, also ich bin jetzt eigentlich in meiner dritten Firma, bevor ich mit Axel da zusammengekommen bin, dann bekommst du einiges mit und dann irgendwann lernst du die Dinge auch. Natürlich habe ich auch Fehler gemacht zu Anfang und da versuchen wir uns einfach gegenseitig zu helfen. Ich kann da mein Know-how mit einbringen und Axel hat dann ganz andere Qualitäten und deswegen ergänzt sie das ganz prima. Und Axel hat den Vorteil, der darf immer alles sagen. Weil der Axel mal so charmant ist, da ist keiner böse drauf. Wenn ich das sagen würde, würde ich 10 Jahre nicht mehr den Kunden beliefern. Aber,
aber das, ich sag mal, das Krasseste war, ich wollte ja auf meinen Soßen, bei der Zutatenliste eben halt, wollte ich damals draufschreiben, Liebe.
Achso, ja, ja, Liebe. Hm?
Gab's nicht, gibt's nicht.
Gibt's ja,
im Leben. Interessanter Aspekt. Ich sag, doch, aber das ist doch mein Produkt und ich steck doch meine Liebe und mein Herzblut mit drin und das sollte auf der Zutatenliste, weißt ja noch, wie wir diskutiert haben.
Oh ja.
Durfte ich nicht raufsetzen. Aber ich finde, die hört dann einfach mit dazu bei so einem, ich sag mal, wie soll ich sagen, privaten Produkt, wenn man so sagen kann. Das wird ja nur dann sozusagen für viele hergestellt, aber trotzdem ist die Liebe eben halt meine Zutat, die ich da unbedingt drin haben wollte.
Aber es ist übrigens ein spannender Part, das ja, darf man nicht machen, aber...
Ja, ist komisch.
Aber es ist eigentlich komisch, weil es ja jeder versteht.
Weil wir, also ihr ja selbst auch als Produzent oder als Hersteller, steckt ja so viel, das ist ja nicht ein Produkt, wo du sagst, oh, jetzt mache ich einfach so mal was, sondern das ist ja bestimmt ein halbes Jahr, ein Jahr Vorarbeit nötig, um das Produkt genau da zu haben, wo du es haben willst. Und dann fand ich, gehörte Liebe mit dazu.
Ja.
Aber
haben wir übrigens
keiner Behörde durch.
Mit Liebe speziell, also das, den Wortlaut, dass wir Liebe drin hatten, haben wir noch nichts irgendwie zu tun gehabt, aber wir haben auch schon ähnliche Fälle gehabt, dass wir gedacht haben, Mensch, was weiß ich, laktosefrei oder sowas, könnte man ja raufschreiben bei Produkten, die immer laktosefrei sind, wo es gar nicht geht, dass Laktose drin ist zum Beispiel, weil haben wir auch sehr schnell gelernt, nee, das kannst du nicht raufschreiben. Denn es wäre irreführend, denn es ist ja jedes Produkt in dieser Kategorie ist per se, ich sag mal so ein Salatblatt, ist einfach laktosefrei. Wenn ich dann als Edeka schreibe, Eisbergsalat 100% laktosefrei, ist es irreführend und täuscht den Kunden irgendwie. So haben wir es mal dann gelernt und dann war klar, okay, wir können dann doch nicht so unsere Gags, das waren ja nur Gags,
ja,
die wir
ja,
aufschreiben wollten. Ja. Aber dann, da musste, ja, schwierig.
Nicht mit Selbstverständlichkeiten werben, ja.
Richtig, genau, so ist es. Das ist so wie,
wo ist der fachliche Begriff dann?
Genau.
Das
genau
ist so, wie wenn du in deiner Bewerbung schreibst, ich bin pünktlich. So, ja, okay, das gilt ja als Tugend, Pünktlichkeit gehört dazu.
Wobei, das kannst du in einer Bewerbung machen, oder?
Kannst du da machen, aber es ist Dummes zu tun. Es ist Dummes zu tun. Aber, ne, und ja,
mit manche schreiben dann auch von Natur aus laktosefrei. Ist auch sehr charmant und dann kann man darüber streiten, ob das dann okay ist oder nicht okay ist. Ne? Es gibt da manchmal so schwammige Geschichten.
Stimmt, habe ich auch von Natur aus süß und so liest man jetzt heutzutage. Mhm. Es gibt doch im Moment diesen Trend, Protein. Alles, es muss voller Proteine sein. Mhm. Ob Pudding oder irgendwelche Milchshakes oder so. Und da steht auch oft von Natur aus süß drauf. Und dann guckst du in die Inhaltsstoffe und dann siehst du halt irgendwie so und so viel Gramm Zucker. Mhm. Und dann ist das immer von Natur aus süß. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was genau es damit auf sich hat. Aber irgendwie kriegen sie da ja auch ihren Zucker rein, ohne dass sie es deklarieren müssen, als wir haben Zucker reingemacht. Es ist von Natur aus süß.
Ja, klingt ein bisschen charmanter. Ne?
Ja,
Also ich habe ein besseres Gefühl von Natur aus. Wow, der Ding,
Ja, krass. Aber das hat ja auch eine leicht täuschende Wirkung eigentlich, ne? Also
ich glaube, das ist wie bei vielen, vielen Gesetzlichkeiten, ob das jetzt im Bereich Lebensmittel oder in irgendeinem anderen ist, ganz viel hat ja so eine rechtliche Auslegung irgendwie. Mhm. Und diese Auslegung ist, mal ist das kleiner, mal größer. Und dann hast du immer Freiheiten. Da spielen die Leute natürlich mit. Bis dann irgendwann mal einer klagt und dann die oberste Instanz sagt, so, das habt ihr jetzt verboten, dann macht es keiner mehr.
Ja, das ist richtig. Ansonsten hast du natürlich auch in den Regionen, wird es unterschiedlich, manche sind ein bisschen strenger, manche Regionen, da sind die Veterinärbehörden ein bisschen strenger und. Also das ist dann schon so. Aber wenn nochmal geklagt wird, ja, dann hast du dann das Problem. Ne?
Ja. Hm. Ah, das ist schon.
Wo du übrigens gerade Proteine gesagt hast, nochmal zum Thema Ernährung. Wie sah denn deine Ernährung aus, wenn du dich auf einen Profikampf vorbereitet hast? Also wie läuft sowas ab? Kriegst du dann, ist dann ein Ernährungscoach an deiner Seite, der dich berät?
Ach ne, so doof kann es ja nicht sein. Das haben wir alles alleine gemacht. Also du merkst ja, du hast ja Trainingspläne, die du auch mitschreibst und sagst so, ich sag mal, heute habe ich irgendeinen Schrott gegessen und nächsten Tag merke ich es natürlich im Training, dass es nicht so läuft. Ich bin müde, die Knochen tun mir weh, ich habe nicht richtig geschlafen und so was. Alles so was merkst du dir ja alles. Und dann versuchst du da alleine zu gestalten. Also bei uns war das alles noch nicht so, wie jetzt machbar ist, dass jeder einen Ernährungscoach kriegt oder einen Betreuer kriegt, der so Trainingspläne mit auseinander nimmt und so was. Ich merkte bei meiner Tochter, die hat ein wirklich super Umfeld, die ist in Magdeburg an der Sportschule und da stimmt einfach alles, die Ernährung stimmt, der Trainer stimmt, die Pläne stimmen und so was alles. Aber das haben wir damals alles alleine gemacht. Was aber auch gut so war, weil du merkst es ja selbst, wenn du eben halt, das war immer der Streitpunkt mit den heutigen Sportlern, wo ich immer sage, ihr lebt für einen kurzen Moment in dem Sportbereich und dann ist der Moment vorbei. Also versuch jetzt 100% jeden Tag zu geben und da gehört natürlich Ernährung mit dazu. Und wenn du dann mal, ich sag mal, nur 80% am Tag schaffst, aber das sind dann deine 100% in Anführungsstrichen, dann musst du damit zufrieden sein. Mhm. Aber eben halt nicht so rumfuschen, du kannst abends nicht 5 Bier trinken und erwarten, dass du den nächsten Tag Höchstleistung bringst.
Mhm. Also das merkt man sofort. Dann
alles mit dazu, das ist eine Einstellung, eine Profi-Einstellung und die Einstellung habe ich heute noch am Tag, wo ich sage, wenn ich morgen mal 1000 Kilometer mit einem Auto fahre, werde ich mal abends nicht abschießen.
Das macht also, Sinn.
Das sind so Kleinigkeiten. Ja, ja. Naja, wo du sagst, die Einstellung bleibt einfach als Sportler.
Das wollte ich gerade sagen. Begleite dich das auch weit über die Karriere hinaus, sag ich mal, über die Sportkarriere hinaus, dass du selber sagst, okay, ich merke Dinge, die da waren, die sind heute noch für mein Mindset interessant?
Ja, ich versuche aus allen Niederlagen, ich hatte ja nur viele als Sportler, immer das Positive zu nehmen und habe geguckt, was machst du falsch, was hast du falsch gemacht und nimm dir doch mit. Aus Siegen lernst du nicht viel. Die Siege heftest du ab und sagst, ja klar, war ja normal, war ja toll, ich habe ja gut trainiert oder sowas. Aber wenn du eine Niederlage hast, dann lernst du da draus. Und das ist bei uns jetzt mit Carsten zusammen auch so im Geschäft. Da gibt es eben halt kleine Niederlagen. Wenn du beim Einkäufer anrufst aus dem Lebensmittelhandel und sagst, können wir uns mal vorstellen, ich hätte das und das neue Produkt, wir haben wirklich tolle Sachen da. Und der sagt, nee, brauchen Sie ja nicht kommen. Dann habe ich vielleicht einen Punkt vergessen, den ich vielleicht sagen müsste, was der Mehrwert ist von meinem Produkt. Hm. Und dann muss ich überlegen, rufst du nochmal an oder rufst du einen anderen an? Und dann ist meine Hartnäckigkeit, die ich durch den Sport gelernt habe, 2-3 Tage Ruhe zu lassen und dann nochmal anzurufen und dann nochmal den Punkt, genau den wir, Carsten und ich, ausgearbeitet haben, den wir dann nochmal ansprechen.
Wir rufen noch nie montags an. Also dann haben wir immer alle schlechte Laune.
Ja, also ihr sucht euch den Tag so. Und ihr pitcht dann quasi auch richtig am Telefon.
So. Naja, mir ist lieber hinzufahren irgendwo, damit man Auge in Auge, was kann ich verbessern, was kann ich noch anders machen, was können wir da machen. Das ist mir immer lieber und zum Glück ist es jetzt so wieder ein bisschen mehr machbar, dass wir da eben halt live vor Ort sind irgendwo.
Mhm. Ja, macht Sinn. Aber das finde ich auch zum Beispiel erstaunlich, also dieses selber Verhandeln, sag ich mal, ist ja auch eine große Kunst und man muss ja auch dazu sagen, du verhandelst ja in einer anderen Range. Also es geht nicht darum, dass du 10 Produkte an den Mann bringst, sondern bei dir sind ja richtig Mengen dahinter und das sind ja auch ganz andere Dimensionen vielleicht, aber du machst trotzdem die Sachen, also ihr macht die zu zweit, die Verhandlungen dann, am besten vor Ort, wenn es geht.
Ne? Am liebsten, ja.
Und das finde ich genial. Also man könnte vermuten, dahinter steckt eine Riesenmannschaft. Aber im Endeffekt, die Front macht ihr beide zusammen.
Ja, da ist mein Gesicht drauf und die hört sich einfach so. Und versteht auch jeder, dass ich da mit am Tisch sitzen will. Also ich sag mal, Carsten ist da der Zahlenmensch und der das alles mit auseinanderfummeln kann. Ich habe dafür zu viel vor den Kopf gekriegt, das kann ich mir alles nicht merken, wenn wir da irgendwann bei kleinen Zahlen landen. Und das ist natürlich optimal. Und für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, da wo mein Siegel sozusagen, mein Axis drauf ist, da will ich auch mit der 100% dahinter stehen.
Mhm. Ja, absolut, das kann ich nur bestätigen. Kleine Anekdote, als wir so in der Anfangszeit, da hatten wir auch bei einem großen Lebensmittelhandelsunternehmen einen Termin und da hatten wir dann deine Cool Snacks, Axel, waren da hat man noch fünf, auf jeden Fall. Ein Artikel war dabei, den darf ich jetzt ja sagen, den haben wir jetzt auch nicht mehr, das waren so dann deine kleinen Buletten und so weiter. Und auf jeden Fall haben wir den Artikel im Display angeboten und die ganze Kalkulation war natürlich auf das gesamte Display ausgelegt.
Ja.
Und der Artikel war dann ganz gut kalkuliert, da waren andere dabei, die natürlich ein bisschen, wo weniger Marge überblieb, aber ich brauchte diesen Artikel und Axel sitzt am Termin. Ach ja, aber die Buletten braucht ihr nicht, die schmecken mir gar nicht und so weiter. Ich sage, nein,
Axel. Weil das Problem ist, wir haben ja die
Wecken. Da hätte ich einen steinigen können.
Wir haben ja die Wecken, also die Buletten im Glas.
Ja.
Und wenn du die in der Mikrowelle nochmal warm gemacht hast, dann wurden die wie ein Stein.
Echt?
Und das war dann wirklich.
Also wurden die hart?
Ja, die wurden dann hart. Die sind dann nachher.
Weil die Feuchtigkeit so aus dem.
Das war schrecklich. Also die haben wirklich beschissen hier. Schmeckt nee, halt, war okay. Naja, und dann Carsten hätte mich töten können. Ich habe schon den Satz so. Naja, die Bulettenbräuner und dann so. Aber das ist auch meine Ehrlichkeit und das macht ja auch Spaß und die Leute merken sie auch.
Das ist deswegen, wichtig, absolut.
Und deswegen haben wir es auch rausgenommen aus dem Sortiment.
Die haben also, wir dann rausgenommen.
Gibt es nicht mehr. Also.
Ja, die gibt es nicht mehr. Also man hätte sie überarbeiten können, aber das war dann einfach, ja, vom Geschmack her, dann wäre auch ein anderer Geschmack wieder rausgekommen.
Aber das zeichnet es aus, muss man ganz klar sagen. Also selbstverständlich will man damit Geld verdienen, das ist so, dafür macht man es ja auch. Aber wenn man nicht das Gefühl hat, es ist eine reine Profitgeschichte, die da läuft, sondern man hat auch noch Herzblut dahinter, wie du selber sagst. Als Sportler muss man das eigentlich auch haben. Da hat man immer mit Herz irgendwie zu tun, sag ich mal. Dann glaube ich, ist das auch fürs Gegenüber eine andere Verhandlung. Ich glaube auch, dass ihr keine klassischen Verhandlungen führt, so wie es vielleicht andere Menschen tun, oder? Weil ich kenne das von uns auch, wenn wir mal verhandeln, das kommt jetzt noch nicht so häufig vor, aber wenn, ist die Ebene meist eine ganz andere. Oftmals ein bisschen persönlicher, oftmals auch, ja, mit relativ offenen Karten zu spielen, ist ja auch nicht immer verkehrt, weil ich glaube, man merkt, ob es gegenüber einem wohlgesonnen ist und das auch dann, sag ich mal, wertschätzt oder ob das gegenüber dann erst recht richtig zugreifen will.
Ja. Hat das immer gepasst bei euch oder so? Habt ihr das immer so gesehen?
Bisher, toi, 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 ja.
Ja, ich habe dann, mit der Zeit muss ich sagen, okay, bekommst du immer ein besseres Gefühl, aber ich habe dann zu Anfang auch manchmal Sachen gehabt, wo ich sage, wow, total gutes Gefühl gehabt, als ich rausgegangen bin und die Chemie stimmte und am Ende ist nichts dabei rumgekommen. Mhm. Warum auch immer. Ich habe es dann nie am Ende erfahren, was der wahre Beweggrund dann war. Ne? Aber da ich sage, du musst doch schon noch genauer hingucken manchmal. Ne?
Mhm. Auch mit euch, also auch ihr zu zweit dann, sag ich mal?
Ja, da laufen die Verhandlungen ja ohnehin ein bisschen anders. Also Axel lockert ja so ein bisschen auf. Also der
Axel lockert die Runde schon mal.
Ja, also und dann ich meine,
ja, das Schöne ist ja, wir kommen ja immer meistens gleich über die Sportschiene erstmal rein ins Gespräch.
Ja, okay.
Und Sport findet ja jeder auch irgendwo geil, ob das ein Einkäufer ist oder wer auch immer. Und das macht dann immer Spaß und dadurch hast du gleich erstmal ein Thema und dann kann man langsam schwenken in den Ernährungsbereich und was wir für Produkte haben. Und dadurch haben wir schon mal den Einstieg, als wenn du jetzt irgendwo zum Termin kommst und sagst, so, das sind meine Produkte, das. Also wir haben immer einen kleinen privaten Anteil meistens vorher.
Mhm. Ja, stimmt.
Das macht auch viel aus, glaube ich. Ne?
Ja. Ja, wir machen aber auch nur die Vorarbeit, sagen wir so, für die Lizenzpartner oder wenn ich selber ein Produkt produziere, dann natürlich nicht. Aber ansonsten machen wir die Vorarbeit, stimmen das mit denen ab und haben die Unterlagen dann auch dabei. Aber die arbeiten dann auch schon nach. Ne? Wir sind also die Spättruppe vorweg. Ne? Dosenöffner oder wie auch immer du uns siehst dann.
Ja,
oder
so. Okay, verstehe.
Der Türöffner, ja.
Komisches Wort.
Und wie bist du zum Grillen gekommen? Also wie kam dieser Schwenk, dass du gesagt hast, so ich habe jetzt auch Grillprodukte, wie kam das?
Zum Anfang mit dem Fahrrad.
Ja.
Perfekt.
Vom Einkaufen gekommen, da hatte ich noch ein Auto, da habe ich mein Fleisch aus der Kaufhalle geholt. Kennt ihr noch eine Kaufhalle?
Nee.
Wen?
Nee, eine Kaufhalle?
Nee.
Das war so die Einkaufslocation im Osten, Kaufhalle hieß das.
Ja, ist es
Kaufhalle? Ja, ja. Gibt's heute noch, glaube ich, Kaufhalle?
Nee, ja.
Leipziger Raum.
Echt, habt ihr die noch?
Kaufhalle, also das Wort. Na, ist egal. Nee, ich habe damals, als ich damals 1995, 96 mein erstes Haus sozusagen gebaut habe, habe ich gedacht, komm, da fehlt, also da ein Grill muss einfach da sein. Und ich finde das einfach so die schönste Atmosphäre überhaupt, dann am Grill zu sitzen. Man kann sie dreckig machen, man kann ein Bier trinken dabei. Und so ist es dann entstanden, die Liebe zum Grillen. Und dann habe ich mal eine Zeit lang in Amerika erlebt. Ja, und da ist ja Grillen, Barbecue ein Riesenthema gewesen. Und jeder hat da einen Grill auf der Garage oder vorm Haus und so. Und so kam das dann, dass man sich da viel durchgetestet hat. Und ich muss sagen, egal ob das ein Holzkohlegrill ist oder ein Gasgrill, das macht alles Spaß. Also einfach die Atmosphäre ist toll. Mhm. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, das gehört einfach zu meinem Leben mit dazu. Wenn ich mit Freunden sitze, am liebsten am Grill.
Mhm. Stark. Du hast auch richtig schicke Grills da, ne? Also einen großen hast du auf jeden Fall, auch Napoleon, glaube ich, ne?
Genau, Napoleon Grill und ja, einfach, die machen ein geiles, das ist einfach ein perfektes Ding.
Hm. Ja, die funktionieren.
Ja. Ist das ein 825 oder 625?
Mit Zahlen kenne ich nicht so aus.
Das ist aber der ganz große, mit zwei Deckeln, oder?
Ja, mit zwei Deckeln.
Ja, dann ist der ganz groß, der Prestige Pro 825.
Ja, mit Lightshow.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Das macht was her, ne?
Ja, und vor allem die Produkte, also du musst natürlich darauf achten, dass du jetzt, wenn du einen teuren Grill hast, auch gute Produkte darauf legst. Also,
ja, die
schmeckt. Das ist auch nicht schlecht. Aber das macht einfach Laune, ne? Also ich muss sagen, früher, als ich noch keine Kohle hatte, hatte ich einen Holzkohlegrill. Also wurde gesagt, das ist so ein normaler Grill. Aber das ist dann schon ein Unterschied. Das ist auch ein tolles Produkt, also so ein Holzkohlegrill. Aber eben halt, du kannst es viel besser steuern mit einem Deckel drauf. Also da kannst du die Temperatur einfach besser halten.
Ja, ja, ja.
Du kannst es perfekter einfach durchgaren oder Medium machen oder wie auch immer. Und deswegen liebe ich meinen Gasgrill.
Hm. Einfach im Handling, vom Handling her.
Ja, vom Handling her. Ich kann mir ja auch nicht so viel merken.
Ist das schon besser. Du sagst das ja ein paar Mal. Ist das aber jetzt wirklich so?
Natürlich, merkst du doch. Wie war der Name?
Ich weiß immer nicht, ob du das ernst meinst oder nicht.
Nee, merkt man jetzt mal ernsthaft. Merkt man, ich meine, beim Boxen
natürlich.
Kriegst du ja auch mal einen auf den Deckel.
Da habe ich ja nicht gekriegt.
Gut, aber du hast schon mal
auf
einen
gegen... Auf den Kopf gekriegt, aber ich hatte keinen Deckel dabei.
Ja, okay. Also gegen
der kam später mit der Mütze.
Gegen Kopf hast du schon ein paar Mal einen Schlag bekommen.
Hast du schon mal gesehen?
Durchaus.
Ja. Echt? Scheiße.
Und ist das so, dass du im Nachgang, sag ich mal, auch später sagen konntest, jawohl, also mit jedem Schlag hat sich was verändert?
Natürlich, das merkt man ja jetzt auch. Das ist ja das Schöne auch, wenn ich beim Einkäufer anrufe und sage, wenn der erste Tag die Verhandlungen stockend waren am Telefon und dann, da habe ich ja gerade gesagt, dann sitze ich eben halt mit Carsten da oder wir telefonieren und sagen, Mann, was können wir nochmal ausarbeiten, eine Kleinigkeit, vielleicht hat irgendwas gefehlt, wo ich das Produkt schlecht erklärt habe und dann sage ich so, hallo, hier ist Axel Schulz nochmal und Entschuldigung, ich muss jetzt nochmal stören, aber ich habe ja früher viel vor den Kopf gekriegt. Wir hatten das ja, das hatten wir wirklich noch nie angesprochen. Und das, gerade mit dem Sport, mit dem Boxen, ist eine coole Entschuldigung immer. Also alles kann ich mal wirklich nicht merken. Ich weiß ja nicht, was das alles wie normal geworden wäre, wenn ich nicht geboxt hätte. Ich weiß es nicht.
Stimmt, ja, okay. Ja, gut, das stimmt. Du kannst es gar nicht beurteilen, das stimmt, ja.
Also es sind schon ein paar Gehirnzellen sind bestimmt abgestorben, gerade als ich gegen Klitschko geboxt habe. Aber ich weiß noch, dass ich ihn dann gewinnen lassen habe.
Ja.
Habt ihr Kontakt eigentlich?
Also wir haben guten Kontakt. Also ob mit Wladimir oder mit Vitali. Also ich habe ja Wladimir damals geboxt, den Jüngeren. Und wir telefonieren jetzt häufig. Also wir haben uns jetzt länger nicht gesehen.
Okay.
Durch ganze Corona und sowas alles. Aber wir telefonieren eben halt häufiger und das passt.
Cool. Finde richtig gut, dass man da auch noch den Kontakt pflegt. Ne?
Ja, das ist, ich sag mal, ich habe ja auch, George Foreman geboxt, also da telefonieren wir nicht oder sehen uns.
Das wie bist du da eigentlich angekommen?
An den Kampf, das war, da hat Wilfried Sauerland, ich sag mal, die IBF und deren Verband, wir geboxt haben, bestochen.
Darf man darüber reden in einem?
Natürlich darf man darüber reden.
Lass uns das mal machen, weil ich habe letztes Mal, die Story habe ich letztes Mal so angerissen mitgehört.
War es gerade ernst gemeint? Du hast wen bestochen?
Na, ich nicht, ich hatte ja kein Geld damals. Aber
hör mal zu, was jetzt passiert. Wie kommt man dazu? Wie alt warst du da? Und wie kommst du dazu, dass du zu diesem Kampf gekommen bist? Weil es war ja
also ich hatte damals 1994 einen Kampf gehabt gegen Bonecrusher Smith. Der war Ex-Weltmeister, der hat so 110, 112, 113, nee, auch sehr noch mehr gewogen, Kilo gewogen. Und den hatte ich irgendwann in Leverkusen geboxt und der hat mir wirklich in der zweiten Runde die Nase gebrochen. Jedenfalls war der Kampf dann vorbei. Dann hat irgendwann geboxt George Foreman gegen Michael Moore. Und George Foreman lag hinten nach Punkten und Michael Moore hatten dann aber in der 10. Runde noch, George Foreman hat Michael Moore in der 10. Runde noch K.O. geschlagen und war damit der älteste Weltmeister der Geschichte. Und du kannst als Weltmeister dir jemand aussuchen, unter den konntest du, jetzt ist es ein bisschen anders, glaube ich, alles geworden, konntest du dir jemand aussuchen als Gegner, als freiwillige Titelverteidigung unter den ersten 12 der Weltrangliste. Und ich war damals in der Weltrangliste die Nummer 15. Und da ist dann mein alter Manager Wilfried Sauerland zur IBF gefahren mit ein bisschen Taschengeld und hat gesagt, hier wäre super, wenn Schulz auf einmal die Nummer 12 wäre. Das wäre doch klasse. Und so habe ich dann den Kampf gekriegt gegen George Foreman.
Nein,
und George Foreman hat sich dann praktisch den schlechtesten Gegner aus der Rangliste ausgesucht,
also du wurdest, um
eine freiwillige Titelverteidigung zu machen.
Du wurdest von Platz 15 auf Platz 12 der Weltrangliste der Boxer
sozusagen
hochkatapultiert, weil dein Manager...
Waren 100.000 Mark damals, glaube ich.
Hatte oder Taschengeld Dollar dabei.
Taschengeld, ja, 100.000 Dollar.
Wahnsinn. Und aber das fällt doch auf, wenn... Also ich, nee, wenn ich mir heutzutage eine Weltrangliste angucke, dann merke ich doch, wenn nächsten Tag plötzlich einer um drei Plätze...
Nee, da sind so viele Kämpfe weltweit, wo du sagst, der hat den geschlagen, der hat den, da geht es ja über Kreuzvergleiche und so was. Das kriegst du gar nicht mit.
Okay, krass.
Also nicht wirklich. Und dann war das ja wirklich so, George Foreman hatte damals dann Vorverträge gehabt, also so das... Geld macht man eigentlich damit, dass man als Weltmeister eine freiwillige Titelverteidigung macht, um dann als nächstes eben halt die Pflichtverteidigung zu machen. Und bei der Pflichtverteidigung ist es ja immer so, dass meistens zwei gleichwertige Gegner gegeneinander boxen. Also da boxt der Weltmeister gegen die Nummer 1 oder gegen die Nummer 2, 3 der Weltrangliste. Mhm. Und die haben ja schon richtig was drauf, die sind ja keine Birnen. Also hat George Foreman damals gesagt, geil, um jetzt ein Jahr zu überbrücken, um dann gegen Mike Tyson vielleicht zu verlieren, wie auch immer, ja, oder zu gewinnen, suche ich mir noch eine freiwillige Verteidigung und nehme die Nummer 12 der Weltrangliste, also den allerletzten, und da stand ich dann. Also
Weltklasse.
Ja.
Unfassbar. Aber der Sauerland ist dafür dann auch nochmal irgendwie belangt worden, oder?
Nein, das ist was ganz Normales im Boxen.
Achso, okay.
Das ist auch nicht schlimm.
Also wir können jetzt, also wir da können wir, das dürfen wir also noch senden. Ja,
das ist ja, das ist ja schon verjährt. Das ist ja schon ewig her. Aber ich finde auch ohne Scheu, also ich wurde ja ausgesucht, dass George Foreman eben halt gewinnt. Und das Geile war, damals konnte ich ja noch kein Englisch so richtig. Ja, die Pressekonferenzen waren schrecklich, ja. Weil George Foreman, kennt ihr den überhaupt?
Ja, ja.
Also der
hat ja auch einen eigenen Grill übrigens, da reden wir gleich.
Genau, George Foreman Grill, mit Fettabweisend und sowas. Und der macht ja auch Predigen, der ist ja als Pfarrer oder Priester sozusagen da unterwegs. Und der stand vorne und hat erzählt und ich habe ja nicht verstanden und habe nur gedacht, mein
Du hast also, so gelegt, yes.
Boah, ist der geil, ja. Und dann habe ich immer meinen Manager gefragt, was hat er gesagt? Das ist nicht so wichtig. Und dann musste ich halt auch was sagen und ich habe gesagt, ja, ich mache einen guten Kampf und mal gucken, ich gebe mein Bestes. So, und dann... Ich sag mal, eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Kampf kam sein damaliger Manager in die Kabine und hat gesagt, Axel, wäre schön, wenn du drei Runden durchhältst wenigstens. Und ich gesucht. Ach du Scheiße. George Foreman, muss man wissen, er hat eine K.O.-Quote von fast 80% seiner Kämpfe, hat er alle durch K.O. gewonnen. Habe ich gesagt, ach du Scheiße, er haut dir bestimmt den Kopf runter. Ey, war das eine richtige Entscheidung, jetzt hier zu boxen? Also da habe ich mal nochmal ein bisschen in die Hose gepippelt, sozusagen, vor dem Kampf.
Krass, ey.
Ja, das war eine harte Nummer.
Wie ist das Gefühl, da rauszugehen? Nimmt man die Leute wahr?
Du nimmst die Leute wahr. Ich hatte ein wahnsinniges Glück. Ich habe in Las Vegas geboxt, dass da ungefähr 2.500 Deutsche mitgefahren sind.
Wahnsinn, ne?
Und da Stimmung gemacht haben. George Foreman war natürlich eine Legende. Der hat einen Legendenstatus jetzt ja noch. Und war klar, dass sie den alle feiern, gerade die Amerikaner und so weiter. Ich weiß gar nicht, wer alles noch am Ring saß. Jack Nicholson, weiß ich, wer alles da im Ring saß, also volle Hollywood-Prominenz. Und
ey, das ist echt krass.
Und dann hatte ich, wie gesagt, das Glück, dass da 2.500 Deutsche waren und meinen Namen gerufen haben.
Hammer.
Und so hat man sich ein bisschen heimisch gefühlt. Und dann so, ich sag mal, die Stimmung hat sich so ein bisschen gedreht, so nach Mitte des Kampfes, der Runden, also nach der 6., 7. Runde, haben die Amerikaner dann auch ein bisschen für mich geklatscht schon. War schon geil.
Weil du hast geil. Ich muss jetzt nochmal fragen, du hast da in der Zeit einfach durchgehalten, sag ich mal, ne? Aber vernünftig durchgehalten. Das war ja.
Ja, danach kam eben halt raus, dass George Foreman nochmal gegen mich boxen sollte. oder er den Titel niederlegen muss. Und er hat den Titel niedergelegt und hat gesagt, gegen den bekloppten deutschen Boxer nicht nochmal.
Krass. Naja, aber durchgehalten hast du nicht nur. Also du warst ja auch vermeintlich der Bessere eigentlich. Ne?
Das ja,
war, was ja jeder so gesehen hat. Ne?
Ja. Ist da nicht vor kurzem mal ein Artikel gekommen, dass man rückwirkend sagen hätte müssen, du hättest das Ding gewonnen?
Ja, aber das hilft, ist immer eine Tatsachenentscheidung im Boxen. Und dann hängt ja auch viel, viel dran, was ich vorhin sagte, gerade mit den Wetten und so was alles. Da war eine Quote, weiß ich nicht, 1-4, 1-5, dass Foreman gewinnt gegen Schulz. Ich war ja damals ein Nobody. Und auf einmal, dann wettest du da eben halt $100, sag ich mal, auf Foreman-Sieg. Und derjenige kriegt dann 125 ausgezahlt, keine Ahnung. Und dann auf einmal sagen die, das Urteil wird revidiert. Schulz ist eigentlich der Sieger. Und das heißt, da würdest du eine Welle loslösen.
Naja, es geht ja nicht
nach. Das kriegst du weltweit gar nicht mehr gedrückt, weil überall in jedem Land, George Foreman ist ja weltweit so eine Riesennummer, wurde er gewettet. Und deswegen.
Unfassbar, ne? Na, gibt's da nicht auch so eine Regel, keine Ahnung, wie früher beim Fußball, da gab's ja kein Fotobeweis da oder Videobeweis. Wenn gepfiffen wurde und das der Schiri hat entschieden, dann war das ja auch fix so. Dann gab's nicht, oh Moment mal, jetzt gucken wir uns nochmal ein Video an. So. Und am Ende hast du ja dafür aber auch Ringrichter, Schiedsrichter, was auch immer, genau. Der entscheidet das in dem Moment, jeder macht Fehler und natürlich kann man sich da auch falsch entscheiden. Aber dann ist es so, wie du schon sagtest, allein mit den ganzen Wetten, was da für ein Rattenschwanz dranhängt, wenn ich das so 20 Jahre später nochmal kippen würde, das wäre schon schwierig.
Das wäre ganz schwierig. Ich glaube, du hast in der Zeit extrem viel Sympathiepunkte aber gesammelt. Also für dich selber, persönlich war das jetzt keine Niederlage in dem Sinne, ne, oder?
Ja, ich wusste ja, wie ich da eingekauft wurde sozusagen. Also vom Dings her, ich hatte einfach eine Riesenchance gekriegt und denke, ich habe das Beste draus gemacht.
Ja, das denke ich auch.
Wenn wir schon über George Foreman sprechen und über den Grill, hast du so einen?
Nee, habe ich nicht.
Weil nämlich das kam auch aus der Community. Hat er einen George Foreman Grill?
Nee, habe ich nicht wirklich. Ich weiß, wie der funktioniert und so was. Aber ich wollte vor 3 Jahren mit George Foreman mal eine Grillsoße noch machen, die wir auch in Amerika und Deutschland dann zusammen vertreiben. Ach, geil. Aber dann kam eben halt Corona. Wir waren so ziemlich weit schon, wo man sagt, George Foreman hat eben halt in Amerika einen Riesennamen oder weltweit. Und lass uns das mal zusammen machen. Aber dann kam Corona und dann haben wir das irgendwie aus den Augen verloren. Also das wäre auch noch eine Riesennummer. Aber mal gucken, ob das vielleicht mal noch ansteht.
Ja, du hast ja nachhaltig auf George Foreman Einfluss gehabt. Der hat ja noch ein anderes Hobby, was die wenigsten eigentlich kennen.
Ja.
Sein Hobby sind deutsche Schäferhunde. Ich weiß nicht, ob das wegen Axel gekommen ist. Ja, ist kein Witz. Also
nee, kam
nicht. George Foreman war jetzt vor ein paar Jahren, ich war vor Corona noch, bei irgendwelchen Schäferhund-Ausstellungen in Meppen im Emsland. Also,
nein.
Ja, also das fand ich schon ziemlich strange. Und also.
Das gibt's doch nicht, oder?
Ja.
Ja gut, das sind dann so Sachen, die keiner auf dem Schirm hat, logischerweise.
Ja, und wir haben uns früher eben halt oft getroffen. Er ist von amerikanischen Sender als Experte eben halt unterwegs gewesen. Ich für deutschen Sender in Amerika und weltweit unterwegs gewesen, haben große Kämpfe zusammen mehr oder weniger kommentiert. Und dadurch war natürlich ab und zu mal, dass man sie getroffen hat, aber dann kam Corona. Und das ist ein bisschen schade, weil eine Grillsoße oder in dem Grillbereich, da würde ich schon gerne irgendwo mit George Foreman zusammenarbeiten, weil er einfach eine Riesentype ist.
Und das würde zu eurer Story auch richtig gut passen, ne?
Ja, ja.
Ich glaube, da könnte man viel drüber erzählen.
Ich hoffe nicht, dass ich bald die Mütze abnehmen muss. Nein. Dann sagt er, oh, der ist ja nur doch schon ein bisschen reifer.
Nein, da war es wieder.
Guten Morgen.
bitte. Ich habe erst mal drüber nachdenken müssen.
Ja, ja.
Er ist da.
Ja, da war ich wieder.
Ja, da war er. Ja, ist großartig. Aber das sind auf jeden Fall Sachen, die natürlich auch dann schon viel prägen. Das glaube ich schon. Also ich glaube auch, dass das eine intensive Zeit gewesen ist. Wir haben ja auch noch über andere Sachen damals schon gesprochen, im letzten Mal, wo wir uns getroffen haben, dass du da auch drumherum so viel erlebt hast.
Ja.
Und jetzt machst du auch immer noch, kommentierst ja auch viel bei Bild, glaube ich, ne?
Genau.
Da bist du noch aktiv.
Ich muss noch eine Frage zu Foreman stellen. Die ist jetzt, ich weiß, musst du auch nicht antworten, aber wenn sich dein Manager damals für 100.000 Mark sozusagen dich eingekauft hat, hat sich das gerechnet oder war es ein Verlustgeschäft? Weil du kriegst ja für so einen Kampf wahrscheinlich auch irgendwie Geld, dass du kämpfst, dann ist das ja eine riesen Fernsehübertragung. Also nein, hat
ich
sich
denke,
das
für uns hat sie das komplett gerechnet, klar.
Ja, also ist es mehr zurückgekommen, dann ist ja eine gute Geschäftsidee eigentlich. Könnte ich mich auch einkaufen und sagen, ich bin jetzt die 12 ja. der Welt? Na, da so ist er, weit, da ist er auf einmal.
Hat so weit oben, gemacht. Glaube ich, kannst du schwer einsteigen ohne Erfahrung.
Okay. Aber ich habe jetzt gerade gesehen, Anthony Joshua hat gerade geboxt. Der hat 17,5 Millionen bekommen als Börse. Und sein Kontrahent, jetzt muss ich den Namen nochmal, wie heißt er?
Usyk
hat
6,5. 6,5, ja.
6,5 Millionen. Muss
damals war es wahrscheinlich noch nicht so gut bezahlt, aber es...
Doch, das waren schon riesen Summen im Umlauf und sowas alles.
Axel hat das schon ganz gerne gemacht.
Aber,
aber
wir haben zum Beispiel Eddie Hearn, der hat jetzt, das ist der Promoter, der jetzt, sag ich mal, die Nummer 1 eigentlich weltweit ist. Der hat gerade mit irgendeinem Streaming-Dienst oder wie man das auch immer sagt, hat er gerade Verträge abgeschlossen für 1 Milliarde.
Was?
1 Milliarde heißt, der Streaming-Dienst gibt Eddie Hearn 1 Milliarde und dafür muss der so und so viele Kampfveranstaltungen im Jahr auf die Beine stellen. Das ist
warte
gigantische
mal.
Geschäft.
Den Namen, warte mal, wer ist das genau?
Eddie Hearn.
Ja, ich überlege gerade, jetzt bin
der
ich.
Der hat schon angerufen bei dir?
Nee, aber ich will mal ein Bild vor Augen haben.
Aber das ist nicht der, den wir neulich.
Nee, das ist.
Hat er dich gefragt?
Wie heißt nochmal der immer was ansagt?
Michael Buffer.
Der muss doch auch massiv davon profitieren, von der Boxgeschichte, oder?
Ja, na klar, das war damals weltweit die Nummer 1 als Ansager. Und ja.
Wenn der sich da hinstellt und diesen klar. Sound macht, das lässt er sich fürstig bezahlen, oder?
Ja, genau. Ja, klar. Ihr hört sich auch so, wenn er der Einzige ist.
Ja, der das so macht, ist krass. Ja. Heftig. Mhm. Krass. Aber ist es denn so, dass du beim Boxen damals auch Blessuren davon getragen hast? Wo, also wahrscheinlich, ist logisch, klar,
das
hast du schon früher gesagt,
aus, ja.
gebrochene Nase und so weiter. Aber ja. da gibt's richtig, kann richtig schief gehen auch mal.
Ne? Ja, na klar. Ich sag mal, eine schlimme Verletzung kann man nicht sagen, aber eine schlimme Verletzung ist, einen Handbruch zu haben während des Kampfes. Also hatte ich mal gehabt, also schon 2-3 Mal.
Echt? Die schlimmste während des Kampfes?
Also ja, die schlimmste, da habe ich in Chicago geboxt und zur Weltmeisterschaft 94.
Ein Handbruch? Also in durch deinen
Runde.
Schlag oder was?
In der ersten Runde.
Nein.
Ich mir die Hand gebrochen und musste dann noch weitere 9 Runden durchhalten.
Oh. Ja, jetzt weißt du, warum du heute die Gurken schneiden musstest.
Ja. Ja, das passiert halt, aber du kannst ja auch nicht aufhören. Also, weil du musst ja machen, sonst... Als Boxer ist es so, dass du nicht nächste Woche gleich wieder boxen kannst. Also wenn du in der Klasse spielst oder machst, wo ich geboxt habe, dann brauchst du erst wieder ein halbes Jahr, um überhaupt eine Chance zu kriegen, da oben wieder mitzuboxen. Und das sieht ja keiner in deiner Statistik, steht da dann bloß Aufgabe, Niederlage oder was auch immer. Und dadurch rutschst du natürlich in der Weltrangliste wieder komplett nach unten. Und dann brauchst du 2, 3, 4 Jahre bestimmt, bis du wieder oben bist.
Oder 100.000 D-Mark.
Naja, Dollar. Die reichen da nicht mehr. Wenn du nach einer Niederlage brauchst du länger.
Aber das heißt, du hast mit einer gebrochenen Hand weiter geboxt.
Ja, klar. Also der schlimmste Handbruch, sag ich mal, das war ja so ein sogenannter Aufbaukampf, den ich 94 gemacht habe. Der schlimmere Handbruch war damals Heike Makimura um die Weltmeisterschaft geboxt und habe mir in der 9. Runde in die Hand gebrochen, die rechte Hand. Und habe dann noch bis zur 12. sozusagen.
Aber kannst ganze, du da noch schlagen Boxer, mit der Hand?
Ja, musst du. Da überlegst du natürlich jeden Schlag, den du da ansetzt. Obwohl das Adrenalin und so weiter, aber das schmerzt schon. Und
eine rechte Hand vor allem.
Kannst du die denn noch bewegen irgendwie? Oder ist das sozusagen durch den Boxhandschuh steif, dass
nee,
du im Prinzip...
Du hast ja die Dinger bandagiert. Also hier sieht man ja die Brüche. Ne? Hier
ja, stimmt, tatsächlich.
Dann wurde hier wurde ich an der Hand operiert, weil eben halt hier auch was gebrochen war.
Zeig mir mal bitte die rechte Hand.
Ach du Heilige.
Also die sind schon
hier, paar... Hier ist durch gewesen, ne?
Genau, hier krass. Eben halt auch. Also hier oben, der Daumen war mal weg. Der war
das können unsere Zuhörer natürlich nicht sehen, aber bei Axel ist auf dem Handrücken im Prinzip
eine kleine Beule.
Hintergelenk oder zwischen
der Doktor.
Ja, hier am Handgelenk ein Stück Richtung Hand oben drauf ist eine richtige Kante und da ist eine einmal glatt Beule, durch.
Ja. Ja, vielleicht machen wir auch mal eine Wahnsinn. Handcreme als Lizenzprodukt oder so.
Echt?
Ja.
Gegen Handbrüche. Das ist doch eine Idee.
Ja. Aber nee, mittlerweile könnte ich Stützstrümpfe machen, weil ich bin ja in dem Alter, wo das schon ein bisschen jetzt, da brauchen wir nicht mit Handschuhen kommen. Stützstrümpfe für eine lange Autobahn. Ja.
Die Geschäftsbeziehung wurde gerade beendet.
Piep, piep, piep.
Aber gibt es denn Produkte bei euch, wo ihr sagt, die sind besonders erfolgreich? Also das sind so die die funktionieren immer oder das sind so Dinge, die gut ankommen, wo ihr Feedback bekommt. Hört ihr auch auf Feedback von Kunden? So, wie geht ihr mit sowas um? Das waren ja zwei Fragen in eins, aber.
Jetzt springst du aber auch vom Handbuch.
Ja, ich habe ich hab ihn jetzt vom Boxen befreien wollen.
Also, ja, alles gut. Nee, aber ich meine, wenn Axel dahinter steht, ich finde, das ist enorm wichtig, dass man dann auch auf Kritik oder irgendwelche Beschwerden dann auch antwortet, wenn irgendwas mal nicht so gut war, dass die Leute dann sofort was zurückbekommen oder so. Ich finde es wichtig. Wenn du es nicht machst, dann mal so, dann können wir uns das schenken, dann ist es auch schädlich für Axel und auch für seine Marke. Also, das machen wir dann schon.
Okay. Und gibt es Dinge, wo ihr sagt, die laufen immer? Also, das sind Dauerrenner, die sind total angesagt. Ihr könnt jetzt quasi Werbung machen vorher.
Ja, die Currywurst im Glas natürlich ist ein geiles Produkt, weil du abends nach Hause kommst mit einem Kater, vielleicht von einer Party oder auf der Party, wo das eben halt super läuft. Die Spareribs laufen wie Bombe, die schmecken auch lecker, weil die einfach zuzubereiten sind. Die sind nicht nur für den Grill, sondern sind nur für die Pfanne. Ja, und dann natürlich im Bier geht immer, das läuft auch, gluck, 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 gluck. Ja.
Stimmt. Nein, wir haben noch ein paar andere Sachen, also wir haben ja auch, es gibt ja einmal, ist immer die Grill- und Genusswelt von Axel und dann, was auch dazugehört. Manchmal kann man es auch ein bisschen vermischen, aber es gibt noch so eine kleine Sport- und Fitnesswelt und da haben wir ja schon seit ein paar Jahren die Proteindrinks und konstant sind die total beliebt, diese Proteindrinks und das werden wir dieses Jahr noch ein bisschen erweitern.
Ja. Die habe ich übrigens noch nie probiert.
Na, sieht man aber nicht bei dir.
Na, ist Protein, das ist nicht
mein. Nee, kleine Fläschchen, 250 ml, sag mal so, das ist nicht zu groß und du brauchst ja nicht immer 500 ml mitschleppen oder so. Das kannst du ja mal in die Sporttasche packen und gut ist.
Wie so ein Milchshake dann wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Cool. Und das ist auch so eine, ja gut, das macht ja absolut Sinn, solche Produkte mit einzubinden. Ne? Auf jeden Fall Ernährung, Fitnessernährung. Hast du auch Riegel? Habt ihr auch Riegel?
Hatten wir mal drüber nachgedacht und so, aber der Markt ist so groß, so überschwemmt und ich glaube, da braucht es nicht noch zusätzlich ein Axels-Produkt. Also deswegen haben wir es da so ein bisschen zurückgehalten. Wir haben das mal so ein bisschen getestet wir haben es beim Test belassen.
Ja, da war ich ja vorhin ja mit meinem Proteinpudding und dem Proteinmarkt schon gut dabei, aber das ist mir schon aufgefallen in den letzten Jahren. Früher war das so ein reines Fitnessding, Proteinriegel, Proteinshake. Mittlerweile im Supermarkt ist das ja schon Basic, auch bei den, ich esse sehr gerne so ein Pudding oder so mal nach dem Essen, das ist ja auch schon Standard. Du kriegst alles jetzt, was es vorher normal gab, gibt es jetzt alles als Proteinvariante, kostet immer ein bisschen mehr, aber du hast, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich ein besseres Gefühl dann, weil du denkst, naja, ich habe Proteine.
Ja, Protein ist ja so der Treibstoff für den Muskel.
Genau.
Ne? Also, und ich meine, Protein brauchst du ja nicht nur, wenn du 20, 30 bist, ne? Ich meine auch, wenn ihr Axel und mich so seht, im fortgeschrittenen Alter, also wir müssen auch noch ein bisschen was tun. Also sonst hast du ja ganz verloren irgendwo. Ne? Also
ja, ihr seid ja noch jung.
Axel, wir sind noch jung. Ne? Du kannst die Kappe noch auflassen, Axel, bitte.
Ich sage ja. Jetzt, das ist Ernst. Ich verstehe ihr nicht. Das ist mein Vater. So verkaufe ich ihn jedenfalls immer.
Nein, aber Protein ist immer noch ein Trend. Also ja, definitiv. Also.
Krass. Wie viele Produkte habt ihr in eurer Range ungefähr? Oder wisst ihr das ganz genau? Ach. Das ist
ja
auch gut.
Ja, Carsten.
Also ja, wir haben noch Aktionsartikel und wie soll ich das erklären? Wir machen ja auch Grillartikel und wir wollen da auch nicht stehen bleiben. Wir haben uns auch seit 2 Jahren mit Neuentwicklungen beschäftigt, müssen natürlich dann auch unsere Lizenzpartner dafür gewinnen, dass sie mit uns dann dieses Projekt angehen. Deswegen kannst du nicht sagen, du hast so ein ständiges, klar, du hast so ein Basic-Sortiment irgendwo, was wir an Produkten haben, aber wir liegen immer irgendwo zwischen 40 und 50 Artikeln.
Das ist schon ordentlich, das ist schon richtig ordentlich. Ja, krass, finde ich richtig gut. Also du hast wirklich, man kann sagen, ihr habt einfach aus dem, nach dem Profi-Boxsport trotzdem was gemacht und weiter ausgebaut.
Nee, das heißt nicht, was ihr macht, das finde ich immer total ein Quatsch. Also wir hatten jetzt auch gerade eine große Messe, die wir zusammen gemacht haben mit Carsten. Nicht, was ihr macht, sondern ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Also, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man mit Leidenschaft dabei ist. Und ich wollte damit auch kein Geld verdienen. Ich wollte einfach das ausleben. Sagen wir mal so, ich hatte Anfang das nötige Taschengeld, um mir das leisten zu können, um in die Produkte zu investieren, um die ein bisschen, sag ich mal, nach meinen Geschmäckern zu machen und sowas alles. Dazu gehört ja Geld, das musstet ihr zum Anfang auch investieren, logischerweise. Dann kommt ja keiner und sagt, oh komm, schenken ich will mal. Jetzt mal das machen und dann sagst du, oh geil, krieg das umsonst. Und du kriegst einen Tritt in den Arsch umsonst, also richtig, das kannst du haben. Also musstest du ja auch was mitbringen und dann habe ich das durchgehalten und dann hat sie das erst entwickelt. Wenn du hingehst und sagst, du willst damit Geld verdienen, dann wird es sowieso nichts. Mhm. Weil das ist immer der schlechte Ansatz.
Also das hört man ganz, ganz viel. Ne? Mhm. Also ist ja auch eine Sache, die wir auch sagen.
Ist ja bei uns das Gleiche. Wir haben ja nicht irgendwann mal gesagt, wir machen jetzt YouTube-Videos und werden dann irgendwann damit Geld verdienen.
Ja, genau. Ja.
Das, wenn man heutzutage in der Schule fragt, was willst du später werden, wird jeder Zweite sagen YouTuber oder Streamer, so wahrscheinlich. Früher war es noch Superstar oder Fußballer in unserer Generation. Aber ich glaube, die wenigsten werden es. Und wir wollten es nie werden. Und es ist jetzt so gekommen, wie es gekommen ist. Das ist super. Weil aber
die Leidenschaft einfach da drin steckt. Und das merkt man auch. Und so ist es bei mir auch. Und zum Glück konnte ich Carsten damit überzeugen, dass er eben, der hat gemerkt, ich brenne dafür, ich will was. Und ich will jetzt nicht nur, wie sich ein Jahr mal einfach da auf dem Markt sein, sondern wir wollen das ja langfristig machen, sonst bräuchte Carsten das Risiko ja gar nicht eingehen.
Deswegen gibt es ja die Fackelmannmütze nicht mehr, weil er so gebrannt hat.
Genau. Okay.
Abgefackelt.
Ja, abgefackelt. Nee, und das ist eben halt der große Unterschied zu vielen.
Ja, ich finde es großartig. Ich finde es auch, also auch so, wenn man abseits vom Mikrofon oder Video mit dir spricht, ist genau dieselben Sätze kommen ja genauso aus dir raus. Mhm. Und ich finde das immer großartig.
Aber wie ist das bei euch? Wenn ich das mal frage, also ihr macht ja auch eure eigenen Produkte.
Ja.
Also bei euch hat man jetzt nicht das Gefühl, oh, ich muss da jetzt unbedingt mit Geld, ihr habt da irgendwie Bock drauf.
Wir haben voll Bock drauf,
Also ihr müsst es ja eigentlich super gut verstehen können irgendwo. Das ist
absolut. Du, wir sind
deswegen, wir sprechen eine Sprache.
Genau, deswegen sind wir, glaube ich, auch sofort mit 18, auch vor einem Jahr schon, auch mit dir jetzt sofort irgendwie so auf einer Ebene und auf einer Wellenlänge, weil wir einfach es genauso auch bei uns sehen. Die Produkte, die wir entwickeln, entwickeln wir nicht mit Auge im Sinne von, die müssen Person XY schmecken. Unsere Produkte, die wir rausbringen, schmecken uns.
Genau.
Mhm. Und wir haben das Glück bislang gehabt, dass Produkte, die uns schmecken, scheinbar einer breiten Masse auch schmecken. Also wir haben offensichtlich so eine Art 0815-Geschmack, was positiv ist, was ja absolut positiv ist und treffen damit oft auch den Geschmack unserer Zuschauer und Community, was natürlich nicht selbstverständlich ist. Und es gibt auch genug Leute, die sagen, ja, keine Ahnung, mir schmeckt Soße XY nicht so gut. Absolut in Ordnung. Geschmäcker sind so und das ist ja auch, soll auch so sein. Es kann nie jedem schmecken, aber für uns ist wichtig, wenn es für uns passt und es uns schmeckt und die Bedingungen dahinter auch stimmen, also überall, wo wir produzieren lassen, waren wir auch schon, haben uns das alles angucken, wissen genau, was da abgeht. Auch bei den Fleischprodukten, die wir bewerben, ob das das Wagyu-Fleisch, das haben wir neulich eine Doku drüber gebracht, oder unser Bio-Schweinfleisch oder ähnliches. Wir wissen genau, wo es herkommt, was dahinter steckt und das ist uns einfach wichtig und dann ergibt sich das andere von selbst.
Ja, wir kennen die Produzenten, wir haben die Tiere gefühlt schon mal gestreichelt. Das sind also Dinge, wenn du es mit Herzblut machst, dann stellst du das nicht in Frage. Dann gehst du hin, guckst dir halt alles einmal an und aber hast da Bock drauf. Ne?
Du kannst es doch nur so machen. Also anders, und du brauchst auch unheimlich viel Durchhaltevermögen. Und viele wissen auch gar nicht, was alles dahinter steckt, was man alles beachten muss. Ne?
Ja.
Also fängt bei der Produktion an und hört im Supermarkt nicht auf, wo muss das Produkt stehen, wo soll es platziert werden, wie teuer darf es sein und. Also da kommen so viele Sachen zusammen. Also und man hat super viel Arbeit. Also wenn man das jetzt, glaube ich, ummünzen würde, Axel, was man so investiert, wie viel man fährt und wo man überall hingeht und so weiter, wenn man das dann wieder umrechnet, also
dann gibt es auch Sachen, wo man hinterher sagt, so richtig gelohnt hat sich's nicht. Aber also monetär nicht, aber für die eigene Erfahrung und das eigene Wohlbefinden dann vielleicht schon.
Ja, manchmal bleibt es dann auch einfach eine geile Tour mit Axel. Wir hatten einen netten Abend und hat noch Spaß.
Aber genau das ist es. Wie oft haben wir das auch, dass wir sagen, wir haben da gerade viel erlebt, wir konnten viel mitnehmen und aus jedem Gespräch nehme ich was mit. Immer.
Ja.
Ich höre immer gerne auch zu. Ich höre mir auch zum Beispiel super gerne selber Podcasts an, weil wenn Menschen was erzählen, lassen die immer Dinge fallen, von denen man irgendwas lernen kann. Und wenn jemand diesen Podcast zum Beispiel hört und der wird deinen Namen lesen, geht da mit einer gewissen Erwartungshaltung ran und erfährt auf einmal von allem so ein bisschen was. Und man hat immer ein anderes Bild von den Personen, was ich total sympathisch finde. Und so war es hier heute auch. Also ich finde, man konnte von euch beiden wieder viel mitnehmen und ich habe auch hier in meinem Kopf wieder super viele Dinge abgespeichert, wo ich genau weiß, finde ich voll geil.
Ja. Du brichst es gerade ab jetzt,
ne?
Du willst uns loswerden.
Nee.
Das ist der Vorteil, den du gegenüber Axel hast. Du kannst die Dinge noch in deinem Kopf abspeichern.
Vor allem, wir könnten sonst wie weit weiterreden. Ich schneide es einfach am Ende.
Nein, ich habe schon verstanden. Also war wirklich wieder wunderschön mit euch.
Ja, das vielen Dank auch.
Das freut mich. Nee, wir haben auch über eine Stunde schon wieder
gefüllt. Sind wir wirklich
über? Wir sind jetzt über eine Stunde. Wow. Das ist so unsere der Zeit.
Vergeht ja wie im Fluge mit oder? Euch die Zeit.
Ja, aber ohne Scheiß. Wir haben ja vor ein paar Wochen mit Johann Lafer auch einen Podcast aufgenommen. Er hat ja auch einen eigenen Podcast und da ist immer so zeitliche Range 30 Minuten. So, und das hatte er auch so drin. Hm. Und die junge Dame, die mit ihm dabei war, hat das auch so drin. Nach 30 Minuten guckte sich nur, man wurde nervös. Nach 45 Minuten guckte so und Johann hat immer weiter und weiter und nach einer Stunde waren wir dann, war auch so langsam das Ende eingeleitet und er sagte, Mensch, wie lange haben wir aufgenommen? 30, 40 Minuten vielleicht? Ich sage, nee, über eine Stunde. Sagt, kam mir nicht so vor und sie saß da schon völlig und dachte, wie, was ist denn hier los?
Wie wollen die denn wegschneiden?
Wie wollen sie jetzt noch machen? So, aber ich persönlich finde, eine Stunde ist eine super Podcast-Länge. Zwei Stunden ist, glaube ich, zu viel. Eine Stunde finde ich richtig gut.
Kann man gut während der Autofahrt hören, auf jeden Fall.
Ja, absolut. Danke für den Rauschmiss.
Nein.
Aber geschickt gemacht.
Ja, ja, jetzt reicht's auch so an der Stelle. Ne?
Nein, also ich muss echt sagen, danke, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt. Danke, dass ihr da wart. Ich habe für mich persönlich viel mitgenommen. Ich hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch viel mitnehmen konnten und diesen Podcast immer gerne bewerten. Logisch, das freut uns natürlich immer sehr. Ich habe auch gesehen, es sind schon wieder 10, 15 neue Bewertungen dazu gekommen.
So.
Und ja, ich bin gespannt. Manchmal kriegen wir auch Feedback an mitmachen@zizzlebars.de. Könnt ihr immer mal schreiben. Auch wenn ihr zum Beispiel Fragen an Carsten und Axel habt, schickt sie uns rüber. Ich kann sie im Zweifel weiterleiten. Axel beantwortet sie vielleicht auch.
Na,
oder
klar.
Carsten. Ne?
Ja.
Kein Problem. Voll gut.
Machen wir.
Danke, super. Jungs. Es war wirklich mega.
Wir danken euch.
Danke. Jederzeit.
Bis demnächst. Macht's hübsch. Ciao, ciao.
Tschö.
Ciao.